Herr Kamm, kritische Worte waren zu hören an die Consumer Electronic Industrie. Das ist ein Novum. Was ist der Grund dafür?
Auf der einen Seite haben wir eine in dem vergangenen Jahr stark wachsende Industrie gehabt. Auf der anderen Seite aber auch eine Situation, wo im letzten Jahr über 10 Milliarden Euro Verlust realisiert worden sind. Und diese Verluste sind insbesondere im TV-Geschäft gemacht worden. Da können wir uns fragen, was sind die Gründe dafür? Lagen vielleicht die Planung oder Markteinschätzungen auf der verkehrten Seite? Das war nicht der Fall. Haben vielleicht die Industriefirmen zu hohe Kosten? Da kann ich sagen, das ist auch nicht der Fall. Sie haben in der Vergangenheit ihre Verkaufsprozesse so angepasst, dass die Vertriebskosten auch signifikant reduziert worden sind. Oder ist es vielleicht, dass Marktanteilsdenken eine höhere Priorität hat als die Fokussierung auf Ergebnisse? Und Ergebnisse sind notwendig, um die erforderlichen Ausgaben in die Forschung und Entwicklung zu investieren, damit wir morgen wieder so viel Innovationen haben, wie wir sie heute haben und gestern hatten.
Sie sagen Fokussierung auf Marktanteile. Ein Marktanteil ist ja natürlich aber auch ein Ergebnis und klingt ja erstmal gut, wenn ich einen hohen Marktanteil habe. Was ist da der Haken daran?
Ich glaube, wenn man Marktanteile gewinnt, ist das was Schönes. Manche sagen auch, das ist gut fürs Ego, aber essentiell ist es letztendlich, ein Ergebnis zu realisieren, weil ich dann auch nur die Gelder zur Verfügung habe, die ich erforderlich in Innovationen investieren muss durch Forschung und Entwicklung. Und die Ursache vielleicht für die hohen Verluste mögen daran liegen, dass bei der Planung für das kommende Geschäftsjahr viele Firmen sagen, sie wollen ihren Marktanteil steigern. Und dann wird eine Planung abgegeben, die vielleicht in der Produktion zu Überkapazitäten führt, dass mehr Geräte vorhanden sind, als abgesetzt werden können und dass regulativ am Markt ist letztendlich Angebot auf der einen Seite und Nachfrage auf der anderen Seite. Denn die Markteinschätzung von den Marktforschungsinstituten und letztendlich von uns vom Verband lagen richtig. Und wenn dann die Preise fallen, dann ist das Ergebnis negativ, dann kommen Kostreduzierungsmaßnahmen oder Restrukturierung oder vielleicht auch Kürzung in Forschung und Entwicklung und das wäre das Schlechteste, was es geben würde.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind eine Ursache für diese Entwicklung Managementfehler und darum machen Sie auch Vorschläge, wie man das sozusagen ändern kann. Was genau wäre aus Ihrer Sicht eine Lösung für dieses Problem?
Also es gibt mit Sicherheit viele Ursachen, wie man an das Problem rangehen kann. Es ist auch kein Allheilmittel. Aber die einfachste Forderung ist letztendlich für mich, dass auf allen Ebenen des Managements die Boni, also die Erfolgsbezahlungen daran orientiert sind, an einem Ergebnis und nicht an einem Marktanteil. Das heißt, meine schlichte Forderung ist letztendlich, dass von der Spitze des Konzerns bis zu den einzelnen Landesorganisationen Boni nur dann gezahlt werden sollen, wenn Gewinne erwirtschaftet werden und nicht vielleicht dann gezahlt werden, wenn Marktanteile realisiert werden in Form von Zuwachsgewinnen, aber Verluste erwirtschaftet werden.
Sie haben ja auch eine ganz interessante Zahl genannt, dass also in der CE-Industrie 65% Preisverfall stattgefunden hat, während in der Autoindustrie es zu einer Steigerung gekommen ist um 60%. Kann man also davon ausgehen, dass die Manager oder dass diese Industriezweig es besser macht, es klüger anstellt?
Auf der einen Seite müssen wir erstmal feststellen, das Auto hat bei dem Konsumenten oder beim Verbraucher eine ganz hohe Priorität. Das gilt aber auch für die Consumer-Elektronics-Produkte. Wir haben in Marktforschungsbefragungen festgestellt, dass sie aus der Anschaffungsliste ganz oben stehen, dass der Konsument sehr wohl sagt, wenn er in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf etwas verzichten müsste, dann würde vielleicht eher die eine oder andere Reise nicht antreten oder die Anschaffung eines neuen Autos etwas hinausschieben. Aber wenn ein Fernsehgerät defekt geht oder ein Zweitgerätekauf geplant ist, den würde er gerne realisieren. Das heißt, der Konsument möchte die Produkte haben und er muss für diese Produkte im Verhältnis zur Vergangenheit wesentlich weniger arbeiten. 1980 war es so, dass man für die Anschaffung eines hochwertigen Fernsehgerätes einen Monat arbeiten musste. Für die Anschaffung damals eines VW Käfers ein Jahr arbeiten muss. Heute ist es so, dass man für die Anschaffung eines technologisch hervorragenden Fernsehgerätes nur noch ein Drittelmonat arbeiten muss. Das heißt zwei Drittel also Preisverfall, für ein Auto aber 16 Monate. Das heißt, hier ist eine signifikante Steigerung. Und das ist mit Sicherheit eine der Ursachen, dass bei uns die Preisverfalle größer waren als das, was vielleicht sogar der Konsument erwartet hat. Ich gehe so weit und sage, wenn die Produkte ein wenig teurer wären, damit mehr Geld zur Verfügung stehen für Forschung und Investition, wäre die Marktentwicklung nicht anders.
Jetzt habe ich ja hier schon gleich eine richtige Headline parat. GFU-Chef sagt oder fordert, Fernseher müssen wieder teurer werden. Ist das die Konsequenz auch aus Ihren Überlegungen?
Es ist immer schwierig, wenn gerade Preissenkungen umgesetzt worden sind, morgen die Preise zu erhöhen. Ich denke, es ist eher eine Forderung dann, wenn neue Produkte und Innovationen auf den Markt kommen, dass diese Produkte auch zu adäquaten Preisen verkauft werden müssen. Und dass vielleicht ein Marktanteilsgewinn, den ich für einen Monat realisiere durch eine Preissenkung, nur ein sehr kurzfristiger Marktanteilsgewinn ist, weil morgen oder übermorgen der Wettbewerber entsprechend nachzieht und unterm Strich bleibt dann nichts mehr an Ergebnis vorhanden. Das heißt, bei der Einführung von neuen Produkten soll man sehr wohl überlegen, wie positioniere ich sie im Preis, in der unverbindlichen Preisempfehlung und wie fahre ich meine Produktionskapazitäten nach oben und vermarkte die Produkte und letztendlich entscheidet der Handel, zu welchen Preisen er das Produkt verkauft. Aber auch der Handel muss seine Mitarbeiter bezahlen. Wenn der einen Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann, die für Service und Beratung dasteht, dann ist der Konsument auch nicht zufrieden.
Nun ist ja die GFU ein deutscher Verband und da klingt es so ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sozusagen an die gesamte Weltwirtschaft so einen Appell richtet, wie Sie es getan haben. Man hätte ja auch sagen können, okay, ich sage das jetzt mal den deutschen Unternehmen. Ist das ein ungewöhnlicher Schritt? Wie kommt es dazu?
Ich glaube, dass das kein ungewöhnlicher Schritt ist, denn die GFU, Gesellschaft für Unterhaltungselektronik, ist der Veranstalter der IFA. Und die IFA ist die größte Consumer Electronics Messe der Welt. Das war vor 10 Jahren nicht so. Die IFA ist auch die größte Home Appliance Messe der Welt geworden. Das ist gut für Deutschland, das ist gut für Berlin. Und wenn hier alle Weltmarktführer aus der Hausgeräteindustrie und der Consumer Electronics zugegen sind, dann ist es, denke ich, durchaus angebracht, auch im Vorfeld solch einer IFA als Veranstalter der IFA diesen Appell an die Industrie zu richten. Denn wir alle leben davon, dass die IFA das Schaufenster der Innovation ist und die werden in Berlin im September gezeigt und das ist eine tolle Gelegenheit für alle Berliner, für alle Deutschen, aber ich sage auch für alle internationalen Fachhändler und Journalisten, sich hier über die Neuheiten zu informieren, die im Weihnachtsgeschäft dann letztendlich in den Geschäften stehen.
Und zum Glück haben wir da jetzt mal ein schönes Beispiel dafür, dass Berlin doch noch was wuppen kann und mal in einer Geschichte richtig weit vorne ist.
Vor 10 Jahren war das ein bisschen anders. Da war die IFA mehr eine nationale und dann eine europäische Messe. Wir haben diverse Veränderungen vorgenommen. Erst einmal die IFA die Laufzeit reduziert von 9 auf 6 Tage. Das wurde insbesondere bei der Industrie, das wurde aber auch beim Handel begrüßt. Wir haben dann aufgrund der hohen Innovationsgeschwindigkeit unserer Branche die IFA zu einem jährlichen Branchentreffen veranstaltet. Das wurde begrüßt, um den Innovationen letztendlich Rechnung zu tragen. Wir haben dann die gesamten Handelsgruppen mit in die IFA integriert und wir haben vor 5 Jahren das erste Mal die Elektrohausgeräte in die IFA integriert, was manche mit Kopfschütteln aufgenommen haben. Aber 90% der Produkte von Haushaltsgeräten und Consumer-Electronics-Geräten werden in den gleichen Outlets verkauft. Die Entscheider sind die identischen und so ist diese Home-Appliance, Elektro-Großgeräte- und Kleingeräte-Industrie inzwischen auf der IFA mit 40.000 Quadratmeter vertreten und es ist die größte auch Hausgeräte- oder Home-Appliance-Messe der Welt geworden. Das hat niemand vor 5 Jahren erwartet und das ist auch eine Erfolgsstory für Berlin, für Deutschland und für die IFA.
Kommen wir mal zur nächsten IFA, IFA 2013. Wichtige Frage ist natürlich jedes Jahr neu, wird es einen großen neuen Trend geben oder was ist das nächste große Ding, was wir auf der IFA zu erwarten haben?
Die IFA ist das Schaufenster der Innovationen. Und es wird mit Sicherheit, wie in den vergangenen Jahren, eine Vielzahl von Innovationen geben. Und die Gerätekategorien sind immer mehr vernetzt. Das heißt, eines der Zauberwörter ist Smart TV, das Fernsehgerät, das vorbereitet ist für das Internet und auch entsprechend das Internet anschließt und damit alle Möglichkeiten oder Zugriffsmöglichkeiten hat. Und die neuen Smart TVs werden benutzerfreundlicher sein. Es werden mehr Apps letztendlich schon darauf installiert sein von den verschiedenen Herstellern. Und selbst wenn der Konsument das Gerät heute noch nicht am Internet angeschlossen hat, es ist vorbereitet. Damit ist es ein zukunftssicheres Gerät. Und die Laufzeit eines TV-Gerätes oder Lebensdauer sind 7 oder 10 Jahre. Das heißt, der Konsument, der sich heute für einen Smart TV-Kauf entscheidet, macht eine Entscheidung, die zukunftssicher ist.
Könnte das vielleicht ein neuer Trend sein, diese Geräte zu vereinfachen oder noch bedienerfreundlicher zu machen? Denn letztes Jahr auf der IFA gab es ja auch eine Erhebung darüber, dass sehr viele schon so ein Smart-TV-fähiges Gerät, halt ein internetfähiges TV-Gerät in ihrem Wohnzimmer stehen haben, aber ein Großteil davon das nicht nutzt, also das Internet nicht nutzt, weil es ihnen zu kompliziert ist oder was auch immer. Also wäre das der nächste Schritt, jetzt zu sagen, wir machen es so einfach, so benutzerfreundlich, dass das die Leute auch richtig annehmen?
Die Industrie hat mit Sicherheit auch viele Untersuchungen gemacht und festgestellt, was der Konsument an Bedürfnissen hat. Und wenn er an den Kauf eines neuen Fernsehgerätes denkt, dann denkt er zuerst und sagt, ich möchte eine größere Bildschirmdiagonale haben. Ich möchte bessere Bildqualität haben. Wenn er HDTV einmal gesehen hat, ist das der größte Wunsch. Ich möchte ein Gerät haben, was designmäßig dazu kommt. Er geht heute noch nicht in das Geschäft und sagt, ich möchte ein internetfähiges Fernsehgerät haben. Deswegen gibt es auch noch eine Vielzahl von Konsumenten, die es noch nicht nutzen mit all den Möglichkeiten, die es hat. Aber die Benutzermenüs sind heute mit den Geräten, die jetzt auf den Markt kommen, so konsumerfreundlich, dass bei der Präsentation in den Geschäften mit Sicherheit die Konsumenten mehr überzeugt werden. Und das ist die Aufgabe von Industrie und Handel. Und ich sage auch mit Unterstützung der Medien, dass der Konsument sich damit auseinandersetzt. Und dann wird er sehen, wie einfach das ist und was er alles tun kann. Ob er seine Fotos letztendlich auf dem Fernsehgerät hat, ob er letztendlich also Video on Demand hat, ob er Apps hat, sich über Wetter informiert, ob er sogar Gesundheitsinformationen hat. Heute ist alles möglich und das bequem vom Sessel aus und nicht also 50 Zentimeter mit einer kleinen Tastatur oder wie viele es heute auf dem Smartphone machen. Morgen kann ich es auch bequem mit der Fernbedienung vom Sessel aus.
Gibt es Nutzungsdaten, wie sich die Fernsehverkäufe und so weiter entwickelt haben? Einerseits haben wir ja eingangs schon besprochen, dass es zu einem Preisverfall gekommen ist, also Verluste gemacht worden sind. Das heißt ja aber nicht, dass weniger Geräte verkauft wurden, sondern dass die Nachfrage geringer wird automatisch.
Der Fernsehgerätemarkt in Deutschland ist auf einem sehr hohen Niveau. Es werden knapp 10 Millionen Geräte im Jahr verkauft. Davon sind natürlich einige Ersatzkäufe. Es gibt immer noch über 5 Millionen Röhrengeräte in deutschen Haushalten. Aber es gibt auch einen Trend zu Mehrfachgerätebesitz. Wer einmal ein Fernsehgerät im Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Kinderzimmer hatte und wenn das dann ausfällt, der stellt dann auch wieder ein neues Zweitgerät hin. Das heißt, vor 8 Jahren war in den Durchschnitt aller deutschen Haushalte 1,4 Geräte pro Haushalt. Heute sind es 2,2 Geräte, Tendenz weiter steigend. Das heißt, das Fernsehgerät ist Mittelpunkt mehr denn je und durch das Thema Vernetzung wird es das in Zukunft noch mehr sein, als es heute schon ist.
Interessanterweise nicht der Computer sozusagen. Man geht schon davon aus, dass das Fernsehgerät so das Zentrum der Vernetzung bildet.
Ganz früher, vor 10 Jahren war es mal die Diskussion, wird der Computer ins Wohnzimmer einziehen oder wird das Fernsehgerät weiter das Hauptgerät sein? Das Fernsehgerät ist schneller und einfacher zu bedienen als ein PC. Es ist ein Klick, es ist an. Ein PC muss hochgefahren werden. Ich muss mich letztendlich einloggen. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, dass das Fernsehgerät letztendlich hier das Hauptgerät ist, wo ich auch entsprechend auf meinem Tablet die Inhalte weiterspielen kann und diese dann mit in andere Räume nehmen. Also es ist mehr multifunktional, vernetzt und das, denke ich, sind eben die neuen Nutzungsmöglichkeiten, die der Konsument haben will, wofür er auch bereit ist, Geld zu bezahlen und die dann auch noch einfach zu bedienen sind.
Wie sieht es mit 3D aus? Hört man nicht so viel davon, aber wie hat sich die Entwicklung da vollzogen? Gab es einen Einbruch oder eher steigende Zahlen?
Steigende Zahlen. Man hört zwar etwas weniger davon, aber 3D, die Verkäufe gegenüber dem letzten Jahr, sind um plus 50% nach oben gegangen. Es werden mehr als 4 Millionen Geräte in Deutschland verkauft mit einer 3D-Funktion. Nur es ist im Prinzip ein Standard geworden, dass bei den hochwertigen Geräten auch 3D letztendlich möglich ist. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende für den Konsumenten. Es gibt noch nicht so viele Inhalte, also Content. Aber auf der anderen Seite, sagte ich, die Lebensdauer eines Gerätes ist 7 Jahre oder 10 Jahre. Und wenn dann entsprechend 3D-Inhalte da sind, dann kann der Konsument sie auch sehen. Und was auch entscheidend ist, das Gerät mit einem 3D-Panel hat ein hochwertigeres Display. Das heißt, auch bei herkömmlichem Fernsehen in 2D-Qualität habe ich eine bessere Auflösung als bei einem normalen 2D-Gerät. So wer sich also für den Kauf eines Gerätes entscheidet, was 3D-fähig ist, hat auch eine hervorragende Bildauflösung bei 2D.
Wie sieht es mit 4K-Fernsehern aus? Wann ist damit zu rechnen im großen Stile?
4K-Geräte ist mit Sicherheit ein Trend der Zukunft, schon allein dadurch bedingt, dass es den Trend gibt zu immer größeren Bildschirmdiagonalen. Und je größer die Bildschirmdiagonalen sind, umso bessere Panels muss ich haben, um eine hervorragende Bildauflösung zu haben. Und das Thema 4K, also viermal so hoch die Auflösung, ist dann notwendig, wenn ich Bildschirmdiagonalen habe, die oberhalb von 60 Zoll sind. Diese Geräte sind noch signifikant teurer. Das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben, aber es ist mit Sicherheit in der High-End-Klasse ein Trend, der sich durchsetzen wird, auch wenn es vielleicht aufgrund der Preispositionierung noch etwas länger dauern wird. Aber je größer die Bildschirmdiagonal werden, umso notwendiger ist es, Panels zu haben, die eine höhere Auflösung haben, und das ist eben Ultra-High-Definition oder 4K.
Nun sprachen wir die ganze Zeit über Fernsehen, aber was wir ja hier machen, ist ein Radio-Interview. Spielt Radio eigentlich auch eine Rolle? Wie relevant ist Radio eigentlich für den Markt? Auch angesichts der ganzen Formatstreitigkeiten, die sich ja nun schon über Jahrzehnte hinziehen, hat man das Gefühl, dass Radio immer so nur so eine kleine Nische auf der IFA ist.
Radio ist mit Sicherheit keine Nische. Sehr wohl, wenn man das nimmt, was also Benutzergewohnheiten des Konsumenten anbetreffen, dass er morgens häufig sich vom Radio wecken lässt, dass er mit dem Radio im Bad ist, dass er Radio vielleicht in der Küche hat, dass er Radio im Auto hat, dass er dann vielleicht auch besseren Empfang haben will mit DAB. Aber auf der anderen Seite sehr wohl auch das Thema, dass heute viele Smartphones die Radiofunktion haben. Also Radio ist überall, einschließlich Internet. Deswegen ist das Radio nicht tot, sondern eine notwendige Informationsquelle, die morgens beim Aufstehen letztendlich schon genutzt wird, und das über den Tag. Das heißt also zu Hause, aber auch mobil, wenn ich unterwegs bin.
Das ist aber nicht so ein wirtschaftlicher Treiber wie Fernsehen.
Das ist nicht so ein wirtschaftlicher Treiber, denn eins ist deutlich, die Preise in dieser Kategorie sind ganz andere. Die Technik ist eine wesentlich komplexere, wenn ich dann denke, was ein Smart TV betrifft. Aber für den Konsumenten hat es nach wie vor eine hohe Bedeutung. Und wenn Sie Docking Station nehmen und wenn Sie Smartphone nehmen, mit all den Applikationen und was dahin, ist Radio nicht geringer geworden an Bedeutung. Es ist eher mehr geworden. Nur von der Umsatzgröße ist es im Verhältnis zu dem, was den gesamten 12 Milliarden Markt der Consumer Electronics betrifft, ein kleiner Teil nur.
Alles klar, herzlichen Dank, Dankeschön.